Mein Gast ist Marin Richter, Autorin unseres Hörspiels Maria und Katinka, ein Briefwechsel. Hallo Marin Richter.
Hallo.
Maria die Tochter, Katinka die Mutter. Ein Briefwechsel zwischen Tochter und Mutter. Die Mutter ist abwesend. Das ist der Grund für den Briefwechsel. Ist das Stück ein Stück über die Abwesenheit der Mutter?
Ihre Mutter, Katharina von Kardorff-Oham, ist eben 1905 geschieden worden, schuldig damals. Und das ist für Maria selbst sehr tragisch, denn das Sorgerecht der Kinder geht an den Vater über. Das war damals so üblich. Das heißt, Katharina von Kardorff-Oham, genannt Katinka, verliert eben alle ihre drei Kinder, sind dann sogar vier. Das heißt, Maria wächst alleine bei ihrem Vater auf, was für sie als Kind, als Mädchen sicherlich sehr, ja, sehr schmerzhaft war.
Die Tochter Maria ist geboren 1903 und stirbt 90-jährig, dann 1993. Das heißt, wir haben ein ganzes Jahrhundert Zeitgeschichte zusammengepackt, eigentlich das 20. Jahrhundert. Das fand ich sehr interessant, eine Figur zu haben, die genau für dieses 20. Jahrhundert steht. Und das heißt ja Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Hitler-Deutschland, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, auch ganz wichtig. Was kann man denn da überhaupt voraussetzen heutzutage? Ich mache ein kurzes Beispiel. Da heißt es im Stück plötzlich aus der Geschichte der Wiesbadener Schulzeit von Maria, dass die Schule Kriegsanleihen gezeichnet hätte, also Erster Weltkrieg. Ich meine, das ist einfach mal so ein Wort, Kriegsanleihe. Aber die ganze Finanzierung des Ersten Weltkriegs war ja ein irrsinniges Thema. Die SPD hat sich gespalten. Das hat noch lange Auswirkungen, USPD, SPD. Und sie packen das einfach in einen solchen Satz. Geht das?
Ja, bei so einem Hörspiel muss man das, glaube ich, wagen. Einfach mit dem Wissen, was vorhanden ist über diese Zeit, über das ganze 20. Jahrhundert, einfach als Grundlage zu nehmen. Nämlich ist es natürlich nicht viel Wissen da, vor allem nicht so ein Detailwissen über so Dinge wie Kriegsanleihen. Aber ich versuche sozusagen in dem Hörspiel dann eben über ein paar Hinweise auf den zeitgenössischen Kontext ein bisschen einzuordnen. Und alles das, was sozusagen in dem Moment dann natürlich nicht verstanden wird, wo das Wissen nicht vorhanden ist, das ist auch nicht so schlimm. Man kann das auch dann immer nochmal nachlesen, man kann dann nochmal googeln und schauen, was das nochmal für eine Thematik war. Hier stehen, glaube ich, jetzt einfach mehr die Briefe im Vordergrund als sehr intimes, persönliches Dokument, was einen kleinen Augenblick, einen Moment dieses Gegenwartspunkts zeigt und auf eine sehr intime Art und Weise. Der Brief ist ja eine wunderbare Quellenform, mit der man schön arbeiten kann. Das heißt also, alles Wissen, was da vielleicht dann nicht im Hintergrund ist und was man in dem Moment dann als HörerInnen nicht ganz spontan versteht, das ist, glaube ich, ein Risiko, was beim Hörspiel einfach immer so ist.
Die Quellen, haben Sie gerade gesagt, sind sehr intim, genau, Briefe. Auf der anderen Seite sind Briefe doch auch immer eher ungenau. Also ich weiß von meinen Briefen, die ich geschrieben habe, noch klassisch mit Füller oder mit Kugelschreiber, dass ich doch einiges verschwiegen habe in den Briefen. Also schon aus Angst, dass ich dir in die Post werfe, dass die jemand Falsches lesen könnte. Es gibt in Ihrem Stück ja auch mal kurz die Bitte der Maria, also Tochter, an die Mutter, diesen Brief nicht wirklich zu beantworten, weil die Antwortbriefe liest der Vater immer gegen.
Ja, der Brief ist tatsächlich ein sehr persönliches Dokument, hat einfach nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Moment, der einen Blick auf die Person zulässt. Das Faszinosum des Briefes ist ja sozusagen, dass er sowieso schon sehr selten geworden ist für uns. Das ist ja ein sehr physischer Gegenstand, dieser Brief. Und das hat mich fasziniert an Briefen. Und dass sie im Grunde genommen wirklich ein Ping-Pong von hin und her, von Absender, Empfänger ist, auch eben im Sinne des 20. Jahrhunderts über weite Entfernungen. Das ist nicht mehr so wie heute, wo wir uns was schreiben und da geht ein ganz schnelles Hin und Her und manchmal weiß man auch gar nicht, an wen man genau schreibt, sondern es geht irgendwie per Instagram in eine riesengroße Wolke. Sondern hier sind es wirklich bei solchen Briefen genau ein Brief von der Tochter an die Mutter oder von der Mutter an die Tochter. Es ist ein sehr intimer Briefwechsel und das macht aber natürlich auch das sehr faszinierend, weil man so einen ganz persönlichen Blick in die Beziehung erhält. Und natürlich ist es einfach in dem Moment immer nur ein Ausschnitt und auch die Briefe, die in dem Hörspiel vorkommen, ist eine Auswahl. Das heißt, ich habe ganz bewusst als Hörspielautorin ja eingegriffen in die Auswahl, habe eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Geschichte sozusagen an Briefen zusammengeführt. Auch das muss man ja beachten. In dem Sinne bleibt dieser Briefwechsel auch einfach ein Mosaik, ein Stückwerk, wo sich sozusagen Stimmen hin und her unterhalten.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Quellenkritik bleiben, also erstmal bei den Nachteilen der Briefe. Was ist in den Briefen nicht drin? Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Also wofür sind Briefe ungeeignet? Vielleicht so ein bisschen abstrakt formuliert.
Es ist einfach eine Form von Quelle, die wir als HistorikerInnen nutzen. Also in der Biografie, die ich über Maria Dahlen geschrieben habe, nutze ich natürlich mehrere Quellen, um eben diese Menge von verschiedenen Quellenarten auszubalancieren. Und der Brief ist halt einfach ein sehr persönliches Dokument, während jetzt zum Beispiel ein schriftliches Dokument aus einem bürokratischen Verwaltungshintergrund eine ganz andere Anmutung hat und eine ganz andere Zielsetzung auch hat. Das heißt, im Grunde genommen, beim Brief ist es genau wie bei allen anderen Quellen, muss ich sozusagen ganz kritisch an die Quelle herangehen. Wer spricht hier? An wen ist das Dokument gerichtet? Wie ist die Geschichte dieser beiden Personen? Wie ist auch der zeitgenössische Kontext? Es gibt natürlich auch eine Art Kulturgeschichte des Briefes. Also die Sprache in den Briefen ist natürlich auch ganz speziell. Wir haben sehr überschwängliche Anredeformeln, die einem heute fast befremdlich sind. Also hier wird mit Liebste und meine Süße angesprochen zwischen Tochter und Mutter, was uns heute ein bisschen seltsam vorkommt vielleicht. Und das sind alles so Dinge, die muss man bei so einer Interpretation eines Briefes und einer Kontextualisierung eines Briefes beachten. Und das ist eigentlich die übliche Quellenkritik, die wir eben als HistorikerInnen immer durchführen. Also immer uns zu schauen, woher kommt das Dokument, wann ist es entstanden, wie ist der zeitliche Kontext, wie stehen auch die Personen eben zueinander.
Kann ich verkürzt sagen, der Brief ist eher eine weibliche Quelle? Oder stimmt's nicht? Schreiben Männer auch Briefe?
Ja, Männer schreiben auch Briefe, jedenfalls in der Zeit. Wir kennen ja zahlreiche Briefwechsel, natürlich vor allem zwischen Frauen und Männern, als da die klassische Paarsituation in der Zeit. Auch gerade Literatinnen schreiben ja viel, SchriftstellerInnen schreiben viel Briefe, auch vielleicht für die Nachwelt schon geschrieben und so formuliert. Dass es jetzt eine bestimmte weibliche Quellenform wäre, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist immer eine bestimmte Form des Ausdrucks, die demjenigen liegen muss, um seine Gefühle, seine Gedanken mitteilen zu können. Also es ist eher eine Frage der Persönlichkeit, ob man durch Wort eben auch Dinge ausdrücken kann und möchte.
Gut, dann mache ich nämlich jetzt einen kleinen Schlenker. Sie haben schon erwähnt, dass dem Hörspiel ein Buch vorausgeht, eine Biografie. Und ich gehe aber noch einen Schritt zurück und frage, wie sind Sie überhaupt auf die Person Maria Dahlen gekommen? Also wir sprechen immer Dahlen, schreiben aber D-A-E-L-E-N, weil das eine Art Dehnungs-E ist, oder?
So ist es ja. Das muss man immer leider dazu sagen. Es ist ja heute nicht mehr so üblich. Genau, Maria Dahlen mit A-E ist mir ganz zufällig in die Hände gefallen. Buchstäblich auf meinen Schreibtisch. Ich war Mitglied einer Historikerkommission, die die Nachkriegsgeschichte des Bundesinnenministeriums aufgearbeitet hat. Mit der Frage eben, inwieweit auch sogenannt belastete Personen aus dem Nationalsozialismus in die junge Bundesrepublik, in die neuen Ministerienbehörden hineingekommen sind. Und wir haben die Personalstruktur der Innenministerien, beider deutschen Innenministerien nach 1945 untersucht und haben eben da festgestellt, dass im Bundesinnenministerium jetzt der Bundesrepublik ja nur 9 Frauen in Leitungsebenen tätig waren. Und Leitungsebene meine ich hier ab Referatsleitung, also einer Teamleitung, Referatsleitung. Nur 9 Frauen in dieser Zeit, das ist sehr, sehr, sehr wenig. Und Maria Dahlen war eine von diesen 9 Frauen. Das fiel mir als erstes auf. Und gleichzeitig, ja, war sie auch eine Mitarbeiterin des Bundesinnenministeriums, die Widerstandserfahrung hatte, im Gegensatz zu dem Großteil der im Bundesinnenministerium Arbeitenden, die ja zu einem großen Teil eben dann später sogar zu größter eben NSDAP-Mitglieder gewesen waren. Und da fiel mir Maria Dahlen auch auf. Sie war insgesamt eine sehr schillernde Figur. Ich schaute immer mehr dann nach ihr und fand nochmal neue Quellen, sprach nochmal mit Angehörigen und dachte mir, was ist das denn für eine Frau? Wie kann das sein, dass die in so einem Ministerium arbeitet in den 50er Jahren? Wo doch alles eigentlich eben ein bisschen bieder war, die Männer mit Hüten und Aktentaschen. Und sie stürmte also da ins Ministerium, wie ich es erzählt bekommen habe, und war eine sehr selbstständige, sehr selbstbewusste Frau, eben auch auf Leitungsebene. Und da dachte ich, okay, dieser Frau muss ich mal nachgehen und bin eben in die Quellen eingestiegen, unter anderem eben in ein großes Briefkonvolut, das auch noch gar nicht erschlossen ist und auch noch in keinem Archiv einsehbar ist, das ich dann sozusagen Stück für Stück aufgefunden habe.
Kann es sein, dass Maria Dahlen deshalb Referatsleiterin im Bundesinnenministerium wurde, weil sie unverheiratet war? Frage ich natürlich mit einem gewissen Vorwissen, dass es ja ein Verbot gab für verheiratete Frauen, Beamtinnen zu werden, was ja heutzutage auch unvorstellbar ist.
Tatsächlich war das bis Ende der 50er Jahre gesetzlich so geregelt, dass eine Beamtin, wenn sie heiratet, aus dem Staatsdienst ausscheiden muss. Sie galt ja eben damit dann als versorgt und durfte dann nicht mehr im Staatsdienst arbeiten. Das mutet für uns heute ganz skurril an, war aber damals so der Fall. Das heißt, Maria Dahlen, wäre sie verheiratet gewesen in der Nachkriegszeit, hätte gar nicht arbeiten dürfen im Staatsdienst. Dass sie jetzt Referatsleiterin wurde, das geht eher darauf zurück, auf ihre Qualität und auf ihre Leistungen. Na, vielleicht auch, um jemanden, der aus der Widerstandserfahrung kam, zu befördern, auch das. Aber sie war einfach auch die, die die Fachkompetenz hatte. Deswegen ist sie sozusagen zur Referatsleiterin geworden. Das ist sozusagen mit dieser gesetzlichen Regelung, hat das nichts zu tun, weil sie dürfte eigentlich nach der gesetzlichen Regelung dann gar nicht da sein, wenn sie geheiratet hätte. Das tat sie tatsächlich erst dann, als sie aus dem Staatsdienst ganz normal ausschied. Dann hat sie geheiratet.
Sie war im Bundesinnenministerium für Gesundheitspolitik zuständig, das heißt Ärztin, das heißt, sie hat in den 20er Jahren Medizin studiert. Auch da frage ich gleich wieder nach, ging denn das so einfach oder seit wann konnten denn Frauen überhaupt Medizin studieren und dann auch noch Chirurgie?
Ab Anfang des 20. Jahrhunderts waren Frauen zugelassen zum Studium. Das gab es eben sehr, gab wenige Frauen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann in den 1920er Jahren, wo Maria Dahlen eben entscheidet, sie möchte Ärztin werden, um unabhängig sein zu können, auch finanziell. Und weil es ihr Interesse war, fängt sie an, Medizin zu studieren und ist eine von ja, gut 3000 Frauen in dieser Zeit, die überhaupt Medizin studieren. Das ist ja eine sehr, sehr geringe Anzahl gegenüber den vielen männlichen Studierenden damals. Und auch später, als sie dann eine Praxis eröffnet, ist sie eine von ja, 4000 Ärzten ungefähr so 1933. Das heißt, die Frauen damals machen so etwa 6% des Berufsstandes aus, der Ärzteschaft. Also da ist sie eben eine davon, von diesen Frauen. Daran sieht man einfach an dieser Zahl, wie ungewöhnlich das ist, dass sie damals diesen Beruf ausübt. Vor allem eben noch als Chirurgin am Anfang. Das fand sie wohl besonders interessant, diesen sehr ja spannenden, aber sehr männlich dominierten Beruf auszuüben. Und den hat sie ausgerechnet ausgewählt, ist dann später zur inneren Medizin gewechselt und hat eben die eigene Praxis aufgemacht. Also insgesamt eine sehr ungewöhnliche Frauenlebensgeschichte zu dieser Zeit. Und sie ist ja auch sozusagen einzuordnen in diese neue Frau damals, die 1920er Jahre, so wie wir es oft so aus der Weimarer Republik kennen, die sehr emanzipierten, starken Frauen, die teilweise eben dann auch Berufen nachgehen und selbstständig sind. Da gehört sie dazu.
Das heißt, die Burschikos auftreten, die rauchen, Cabrio fahren und so weiter. Stimmt das auch für Maria? War sie auch eine Cabrio-Fahrerin mit Zigarette im Mund?
Ja, tatsächlich hatte sie auch immer Autos. Sie war ja finanziell sehr gut gestellt durch ihren Vater, der ein sehr erfolgreicher Ingenieur war. Das heißt, Maria Dahlen hatte finanziell eine ganz gute Basis und hatte tatsächlich immer Autos, so wie auch ihre Freundin aus ihrem Freundeskreis wie Erika Mann, Annemarie Schwarzenbach, also diese ganzen Frauen, von denen wir gerade sprechen. Genau, Maria Dahlen ist da einzuordnen. Sie hatte keinen Bubikopf, wie wir das immer so gut kennen aus dieser Zeit. War aber groß und schlank und sehr attraktiv und sehr ja, einnehmend, glaube ich, so für Personen. Und genau, sie gehört in diese Zeit und hat wirklich die Berliner 20er, 30er Jahre, glaube ich, sehr genossen. Sie führt ja eine Art, wir würden sagen, queeres Leben. Ja, liebt Frauen wie Männer und ist da ganz freizügig in ihrem Lebensstil.
Maria als Widerstandskämpferin, war sie eine Kämpferin oder wie sieht ihr Widerstand aus?
Ich denke, es gibt, wenn wir über Widerstand sprechen, verschiedene Formen des widerständigen Verhaltens, die man immer gut unterscheiden muss. Alle Formen haben so ihre Berechtigung, denke ich. Es geht auch immer um Zivilcourage. Sicherlich ist Maria Dahlen, die dann eben vermehrt dann Ende 30er, Anfang 40er Jahre sich im Widerstand engagiert. Eine Form vom Widerstand, die damit zu tun hat, dass sie Freunden, Bekannten Unterstützung anbietet, KünstlerInnen, Bekannte, die verfolgt wurden, dann eben geholfen hat, sie auch mal versteckt hat. Solche Widerstandshandlungen sozusagen kann man bei ihr aus den Quellen heraus lesen. Sicherlich also jetzt nicht in dem Sinne wie der 20. Juli, der sehr ideologisch, politisch gehandelt hat. Sie war von Anfang an, ab 1933, seit dem Nationalsozialismus als spionageverdächtig gemeldet, wurde beobachtet, wurde auch dann von der Gestapo verhört. Sie war also immer unter Beobachtung. Und der Widerstand von Maria Dahlen, glaube ich, kam aus ihr selbst heraus, aus ihrer Haltung gegen das System, den sie in einem Brief an ihre Mutter eben 1933 auch gleich am Anfang sozusagen bekundet. Das ist auch ein Brief, der im Hörspiel zu hören ist und sehr interessant ist, wie sie eben sagt, dass sie in diesem System 1933 eigentlich sich nicht mal vorstellen kann zu leben. Sie macht es dann doch, aus vielerlei Gründen natürlich, aber sie versucht sich eben dann für Verfolgte auch einzusetzen.
Da habe ich mich eben gefragt, wie viel kann man denn da in Briefe packen? Dann an Widerstandshandlungen oder an Zivilcourage? Was übergebe ich der Reichspost?
Es ist tatsächlich dieser eine Brief, der mir vorliegt an ihre Mutter, wo sie das so deutlich äußert, der überliefert ist. Aber natürlich alles andere dann spätere, wo sie eben in einer Widerstandsgruppe von Ärzten tätig ist, da wird nicht miteinander geschrieben oder schriftlich festgehalten, was man sozusagen gegen das System unternimmt, gegen den Staat unternimmt. Das heißt, das, was ich sozusagen zusammengesammelt habe, sind Stimmen von anderen Personen, die autobiografisch ihr Leben aufgeschrieben haben, aus Quellen von anderen Personen, mit denen sie bekannt war, die dann auch nach 1945 über sie berichten. Natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, in welchem Kontext solche Erzählungen sind. Aber so muss man sich ganz allmählich versuchen, dieser Widerstandshandlung anzunähern. Es bleibt auch immer eine Annäherung nur. Natürlich gibt es kein Dokument darüber, dass das genau aufzählt, was man alles illegal und unter höchster Gefahr denn getan hat.
Das Hörspiel besteht aus einer Montage von Briefen. Was war für diese Montage wichtig? Gibt es da eine Art roten Faden oder gab es da ein Konzept zu sagen, nach diesem System wird montiert?
Es war für mich besonders interessant, diese Mutter-Tochter-Beziehung anhand der Briefe darzustellen. Wie geht man da vor? Man hat ein großes Konvolut an Briefen. Man muss sie erstmal transkribieren. Das bedeutet, ich muss sie aus der Handschrift so entziffern und übersetzen, dass ich sie überhaupt erstmal lesen kann. Das ist schon mal ein großer Schritt. Und man schaut sich die Briefe dann an, man macht die übliche Quellenkritik und versucht eben die Entwicklung dieser Mutter-Tochter-Beziehung herauszuentwickeln. Und für dieses Hörspiel war genau das die Herausforderung, wie finde ich in einer spezifischen Auswahl von Briefen genau diese Entwicklung der Mutter-Tochter-Beziehung wieder? Das ist eben ein Eingriff auch in den gesamten Briefwechsel der beiden. Ich habe ausgewählt, ich habe weggelassen. Ich habe versucht, die Briefe auszuwählen, die eben diese Beziehung wiedergeben. Dieses immer wieder Suchen nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit. Zum einen eben von dem Mädchen Maria an ihre Mutter, die ja nicht da ist, weil sie ja bei ihrem Vater aufwächst. Die Suche nach der Liebe, nach der Aufmerksamkeit der Mutter. Und wiederum später, als dann eben ihre Mutter schon älter ist, Katinka, die dann wieder ihre Tochter Maria irgendwo sucht und nach der Liebe auch sucht und ihre Aufmerksamkeit möchte, auch weil sie auch einsam ist. Das war sozusagen der Versuch, so eine Dramaturgie eben reinzubekommen, die ich dann eben mit Hilfe von Katharina Agathos, die mir eben als Chefdramaturgin grandios geholfen hat, da eben so eine Geschichte rauszubekommen.
Jetzt von der Perspektive der Hörerin oder des Hörers her gesehen, lebt das Hörspiel ja zum einen von diesen Briefen, von dieser Intimität, ich will jetzt nicht sagen vom Voyeurismus, in so einem sehr persönlichen Feld Zugang zu erhalten, sondern auch vom historischen Suspense. Das fand ich sehr interessant. Also mich hat vor allem beim Hören interessiert, wie geht's weiter? Denn ich weiß ja grob die Geschichte, wie es weitergeht, aber wie die jeweiligen Personen dann eben vom Ersten Weltkrieg in die Weimarer Zeit, in die Zeit des Nationalsozialismus hineinkommen, in den Krieg, in die Nachkriegszeit. Also das hat mich immer wieder weitergetrieben. Das fand ich hochinteressant. Und das war jetzt gar nicht so der Punkt bei der Auswahl.
Der Ursprung der Idee war sozusagen natürlich die Mutter-Tochter-Beziehung, aber es geht natürlich darum, wie diese Beziehung sich im Verlauf der Geschichte sozusagen entwickelt und wie sie auch sich in diesem Kontext widerspiegelt. Was bedeutet der Erste Weltkrieg, wenn Maria in ihrer Schule Kriegsanleihen unterstützt? Oder was bedeutet das dann in der Weimarer Republik, in einer Stadt auch zu leben? Da haben wir weniger Briefe. Das ist auch natürlich ein Grund, warum wir weniger Briefe haben, weil beide Frauen in der gleichen Stadt wohnen und sich besuchen und dort sozusagen in direkten Austausch miteinander sind. Das muss man immer so ein bisschen bedenken, auch wenn man dann irgendwie so einen Zeitsprung plötzlich hat. Das liegt auch daran, dass dann eben Briefe fehlen in der Zeit. Oder wie sie dann eben bezüglich Widerstand erfahren wir natürlich wenig in den Briefen, aber wie sie eben den Zweiten Weltkrieg erleben, beide Frauen immer wieder ausgebombt, immer wieder die Sorge darum, lebt der andere noch, wie geht es ihm, was hat man alles verloren auch. Und dann dieser Neuaufbruch der Nachkriegszeit, ganz spannend ja zu sehen, wie beide Frauen sozusagen sich versuchen, wieder neu zu orientieren im neuen Staat, in der Bundesrepublik hier vor allem, wieder ihre Rolle zu finden, auch eine Rolle, um für Frauenrechte jetzt zu kämpfen oder sich im Staat zu engagieren, in der Gesundheitspolitik. Also im Grunde genommen die Spiegelung dieser Mutter-Tochter-Beziehung innerhalb der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das ist ja eben immer das besonders Interessante, wenn man individuelle Stimmen in Bezug zum Kontext setzt. Erst dann sozusagen wird die Geschichte ja irgendwie erlebbar und gleichzeitig ist es auch eine Pflicht, eine persönliche Biografie natürlich in den Kontext zu setzen. Beides bedingt sich einander. Auch die Lebensläufe dieser beiden Frauen haben ja ganz besonders eine Prägung durch die Zeit erfahren.
Wir haben jetzt viel über Maria gesprochen. Katinka ist aber auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich meine, es heißt dann schuldig geschieden, heißt aber, dass sie doch aktiv war. Hinter diesem Geschieden steckt ja eine Handlung von ihr.
Ja, das ist tatsächlich eine der Haupterzählungen, auf die man immer trifft bei Katharina von Kardorff-Oheim, genannt Katinka, dass sie eben viele Ehen hatte.
Wie viel? Vier?
Vier, genau. Es gibt eine Biografin, Cornelia Badak, die eine große Biografie über Katinka geschrieben hat, die ich auch nur ans Herz legen kann. Da ist es sehr ausführlich auch nochmal beschrieben. Aber man kann sagen, Katinka lässt sich von ihrem Mann scheiden, weil sie einen neuen Mann kennengelernt hat. Eine Bekanntschaft, die auf jeden Fall auf Liebe beruht. Eine nicht ungewöhnliche Gegebenheit, aber damals natürlich ungewöhnlich, dass man sich deswegen jetzt trennt und schon gar nicht scheiden lässt. Das gab es gar nicht damals. Also es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie eben ihren Mann verlässt und dann 1905 eben geschieden wird, schuldig, wie es damals hieß, und dann eben auch damit gerechnet haben muss, dass sie ihre Kinder damit verliert.
Sie und es waren drei Kinder.
Das waren drei Kinder aus dieser Ehe und eben ein viertes Kind, was sie schon mit dem neuen Mann hatte in dem Moment. Und auch dieses Kind verlor sie an ihren ersten Mann, von dem sie sich hat scheiden lassen. Das ist also eine große Dramatik eigentlich auch dahinter, muss man sagen. Also sie verliert ihre Kinder. Maria Dahlen ist eben dann allein als Kind mit ihrem Vater und der Tante und den anderen Geschwistern. Und Katinka kommt dann eben mit dieser neuen Liebe auch zusammen, heiratet, bekommt nochmal zwei neue Kinder und der Partner aber kommt dann ums Leben sehr tragisch. Sie verliert ihn und heiratet dann nochmal neu in Berlin, auch aus dem Grund sicherlich, dass man als alleinstehende Frau nicht weit kam.
Über Katinka gibt es eine Biografie, wahrscheinlich deshalb, weil sie ja eine der ersten Reichstagsabgeordneten war, also doch eine Frau in der Frauenbewegung, die von Bedeutung gewesen ist.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Sie ist eben eine der ersten Reichstagsabgeordneten dann in der Weimarer Republik, ist bei der Deutschen Volkspartei Mitglied und engagiert sich vor allem für die Frauenrechte. Das ist sehr spannend. Sie gründet zum Beispiel eine Hochschule für die politische Bildung der Frau, was sehr besonders ist, und ist sehr engagiert, publiziert viel, setzt sich für Frauen ein, ist da sicherlich für Maria Dahlen, für ihre Tochter, ein großes Vorbild.
In einem der Briefe heißt es auch, in deinem Alter, also die Mutter an die Tochter, in deinem Alter war ich schon verheiratet. Gut, dass du es noch nicht bist, oder? So ähnlich.
Genau. Geh diesen Fehler nicht ein, genau. Da sieht man eben, dass sich Maria Dahlen vielleicht wirklich ein Vorbild genommen hat an ihrer Mutter.
Obwohl sie nicht zusammengelebt haben, ist die Mutter Vorbild.
Genau. Sie ist zwar nicht bei ihrer Mutter aufgewachsen, aber dann in den 20er Jahren, wo Maria Dahlen beginnt zu studieren, wo ihre Mutter dann eben Abgeordnete ist im Reichstag und auch eine große Bekanntheit hat in der Weimarer Republik. Ihr Salon ist sehr bekannt, wo sie eben politische Gespräche führen lässt. Das bekommt Maria Dahlen ja alles mit dann in Berlin. Sie verfolgt die Karriere ihrer Mutter sehr deutlich. Sie hat alle Artikel aufgehoben über ihre Mutter, die eben zeigt, wie erfolgreich ihre Mutter ist und wie beeindruckend. Und das war sicherlich für sie sie auch ein Ansporn, eben so einen Weg einzugehen und wurde von ihrer Mutter eben, wie der Brief zeigt, auch darin stark unterstützt und sagte eben, mach dich nicht abhängig von einem Mann, bleib bei deinem Weg, sei selbstständig und eigenständig.
Am Anfang unseres Gespräches habe ich gefragt, was kann ich historisch voraussetzen? Im Hörspiel gibt es neben diesem sehr intimen, persönlichen Austausch der Briefe ganz wenige historische Marker, die dann gesprochen werden. Was haben die für eine Funktion? Also die sind so kurz, dass ich mich gefragt habe, warum genau die Info und keine andere?
Es ist sicherlich zu verstehen als sehr assoziative Form und ein Versuch, einen Kontext zu geben, eben wie eine Grundlage für diesen Brief, den man gerade gehört hat, eben zu geben, einen geschichtlichen, einen zeitgenössischen Kontext zu geben, darüber, was gerade besprochen worden ist. Das heißt, ich habe mich schon bei der Auswahl dieser kleinen assoziativen Gaben der Geschichte schon daran orientiert, was gerade in den Briefen auch diskutiert wurde. Ein Versuch, das, was im Brief geschrieben worden ist, eben dann auch rückzukoppeln mit den zeitgenössischen Ereignissen. Das ist aber natürlich immer eine ganz kleine Auswahl. Und es sollte eher wie ein Mosaik sein, was so assoziativ mitschwingt in diesen Briefen. Das kann immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein, den man da mit einbezieht. Sonst sind wir ja ganz schnell im Dokumentarischen auch. Das wäre wieder ein ganz anderer Ansatz.
Ihr Stück ist ein dokumentarisches Stück, dennoch, oder?
Ja, natürlich ist es ein dokumentarisches Stück. Also die Briefquellen sind alle authentisch. Es gibt keine Veränderungen im Text. Es gibt das Auslassen von Briefen, das ist klar. Aber die Briefe an sich sind originalgetreu und die assoziativen Einschübe zur Zeitgeschichte sind natürlich auch wissenschaftlich fundiert. Trotzdem entsteht natürlich dann durch die Zusammenstellung, durch die Collage, auch durch meinen persönlichen Eingriff als Hörspielautorin, eine ganz bestimmte Sichtweise, ein ganz bestimmter Eindruck. Aber die Bestandteile sozusagen des Hörspiels sind natürlich rein dokumentarisch. Aber wir haben es ja eben auch dann mit Musik noch unterlegt. Philipp Dittmar hat hier als Komponist gewirkt und auch die beiden Regisseurinnen Miriam Leubel und Pauline Seiberlich haben hier ja auch eingegriffen in der Gestaltung. Das heißt, es bleibt ein dokumentarisches Hörspiel, aber eben, ja.
Es ist keine Geschichte frei nach oder auf Grundlage einer wahren Begebenheit, wie es da so schon heißt, immer bei den Fiktionalisierungen. Das ist es nicht.
Nein, das ist es nicht. Es ist wirklich eine Collage an Briefen, die originalgetreu wiedergegeben werden.
Damit bedanke ich mich sehr herzlich für unser Gespräch aus Anlass der Ursendung Ihres Hörspiels Maria und Katinka Briefwechsel. Danke, Marin Richter.
Ich danke für das Gespräch.